Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. Das ist nicht typisch Trump. Nur 2 Stunden nach dem versuchten Anschlag auf ihn im Hilton Hotel tritt er vor die Medien.
Well, thank you very much.
Nicht im Kampfmodus, sondern mit versöhnlichen Tönen.
Because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful.
Vereint in einem Raum, das sei eine schöne Sache gewesen. Isabel, hat dich das überrascht, diese Töne von Trump?
Das hat mich überrascht, weil das ist man sich von Trump eigentlich nicht gewohnt. Normalerweise in ähnlichen Situationen drischt er auf die politischen Gegner ein, gibt ihnen die Schuld an politischer Gewalt. So war es im Sommer 2024, als ein Attentäter an einer Wahlveranstaltung in Butler, Pennsylvania, auf ihn schoss. Und so war es auch beim versuchten Attentat im Herbst 2024 auf seinem Golfplatz in Florida. Mhm. Und dann gab es auch noch die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk. Mhm. Da hielt Trump sogar eine richtige Hassrede nach dessen Ermordung. Das ist jetzt ganz anders. Er gibt sich jetzt staatsmännisch und er verzichtet auf spalterische Rhetorik. Jetzt muss man sich fragen, wie lange hält das an? Mhm. Es war sicher dem ersten Schock geschuldet, diese versöhnlichen Töne. Aber ich bezweifle, dass das sehr lange halten wird. Versöhnlichkeit ist nicht etwas, das lange anhält in Washington.
Die USA entgingen am Wochenende nur knapp einem der schwersten Anschläge seit Jahrzehnten. Wer daraus politisches Kapital schlagen könnte, klären wir mit USA-Redaktorin Isabel Jacobi. Ich bin Nadine Landert.
And he was taken down by some very brave members of Secret Service and they acted very quickly.
Isabel, zuerst aber noch einmal zurück zur PK, die Trump 2 Stunden nach dem Anschlag gegeben hat.
Also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job.
Er lobte da den Einsatz des Sicherheitspersonals und tatsächlich der Täter wurde festgehalten, bevor er den Ballsaal stürmen konnte, wo Trump und die prominenten Gäste saßen. Aber trotzdem, Isabel, man könnte doch meinen, dass es erst gar nicht so weit kommen müsste.
Ja, der Angreifer kam tatsächlich sehr weit. Er reiste aus Südkalifornien über Chicago in Washington an. Er checkte im Hotel Hilton ein. Er bezog sein Zimmer im 10. Stock mit einer Schrotflinte im Gepäck, einer Pistole und 3 Messern. Das Hotel war völlig offen für Gäste kurz vor diesem Event. Nur um in den Saal zu gelangen, mussten Gäste Metalldetektoren passieren und da wurde er dann auch festgehalten, als er durch diese Schranke rennen wollte. Mhm. Nun, auch fragen sich Kritiker, weshalb eigentlich das Department for Homeland Security diesen Anlass, an dem so geballt viele Regierungsmitglieder teilnahmen, nicht zum National Special Security Event erklärt wurde, also zum Hochsicherheitsevent, wie etwa eine Inaugurationsfeier oder andere Anlässe, an denen praktisch das ganze Kabinett teilnimmt. Und so war das auch. Neben Trump war Vizepräsident Vance dort. Es waren 7 Minister dort, insbesondere auch 2 der designierten Nachfolger von Donald Trump. Es waren ganz viele andere Kabinettsmitglieder in diesem Saal. Und da war viel Glück auch im Spiel. Und ja, auf Glück darf sich eine Regierung wirklich nicht verlassen.
Wurde denn die Situation derart unterschätzt, was man sich eigentlich fast nicht vorstellen kann? Weil eben in diesem Saal war die versammelte Politprominenz, Trumps Nachfolger, alle in einem Raum.
Ja, und zu einer kritischen Zeit. Die USA befinden sich mitten in einem Iran-Krieg. Iran besitzt ein terroristisches Netz, ein globales Netz. Es gab auch schon bereits versuchte Anschläge in den USA, die bisher vereitelt werden konnten. Aber trotzdem, es gibt auch in den USA zunehmende politische Gewalt. Und in dieser Situation ist die amerikanische Regierung einfach besonders exponiert. Mhm. Das steht in einem Widerspruch zum Sicherheitsdispositiv dieses Anlasses. Mhm. Also ich meine, die Sicherheitsdienste müssen sich ja ein Worst-Case-Szenario überlegen. Und ja, ein solches Szenario wäre jetzt, was wäre gewesen, wenn das nicht ein Einzeltäter gewesen wäre, der auch ein Amateur war, ein Computerwissenschaftler, kein militärischer Hintergrund. Wie wäre es gewesen, wenn das jetzt zum Beispiel ein Terrorist in iranischem Dienst gewesen wäre? Und ich meine, er hätte eine Bombe wahrscheinlich ins Hotel schmuggeln können, wenn der Amateur eine Schrotflinte einschmuggeln konnte. Potenziell hätte das ein absolut katastrophales Ereignis werden können. Mhm. Und darauf, ja, darauf waren die Sicherheitskräfte der Secret Service ganz offensichtlich nicht vorbereitet.
Das Ganze hat irgendwie auch eine traurige Ironie, denn 1981 ist vor dem gleichen Hotel Hilton der damalige Präsident Ronald Reagan angeschossen worden und lebensgefährlich verletzt. Es galt damals als schwerstes Versäumnis des Secret Service, bis eben im Juli 2024, als Trump bei der Wahlkampfveranstaltung, das ist angesprochen, von einem Scharfschützen am Ohr getroffen wurde. Dazwischen liegen aber über 40 Jahre. Donald Trump wurde jetzt bereits zum dritten Mal Ziel eines Anschlages.
Mr. President, thank you for doing this.
Thank you.
I'm glad you are safe. How are you doing?
I'm doing well. It was quite an evening. It was
am Tag danach fragte TV-Moderatorin Nora O'Donnell Präsident Trump im Exklusivinterview, warum denn so viele Menschen versuchen würden, ihn zu töten.
Why do you think so many people may be trying to kill you?
So I've said it, and I've said it.
Ja, und Trump sagt, Attentäter hätten es eben nur auf Präsidenten abgesehen, die etwas geleistet haben.
They go after consequential presidents. They go after presidents that do things. If you look at what I've done, we've turned this country around. We've taken a country that was actually a dead country. It was dying very rapidly, and it's the hottest country anywhere in the world.
Ja, er weiß sich zu inszenieren.
Ja, und zu loben natürlich. Also er ist einfach ein sehr guter Verkäufer. Also ich meine, politische Gewalt ist angestiegen in der Ära Trump. Mhm. Das ist so. Aber politische Gewalt hat eine lange, leider eine lange Tradition in den USA. Das letzte Mal eskalierte sie Ende 60er, 70er Jahre. Da gab es eine Spitze. Und jetzt auch wieder. Ich glaube, man kann sagen, dass politische Gewalt in den USA immer dann ausbricht, wenn die Gesellschaft, die Politik besonders gespalten, besonders polarisiert ist. Das war damals der Fall und das ist jetzt wieder der Fall. Trump ist einerseits ja eine spalterische Figur, das kann man so sagen. Er hat eine neue, sehr aggressive Rhetorik in die Politik gebracht. Andererseits ist er auch nur ein Symptom von einer tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und Wählerschaft.
Eben, das wäre zu einfach gesagt, es liegt an Trump, dass er dreimal Opfer von einem Anschlag wurde.
Ja, ich würde schon sagen, aber ja, es ist auffällig. Also er macht sich zu einer sehr kontroversen Figur und was seine Anhänger oft insinuieren in Verschwörungstheorien ist, dass es, sie sagen immer, they want to kill him. Und mit they, also sie wollen Trump töten und bisher kann man kein Netzwerk fest, es ist kein politisches Netzwerk, sind nicht die Demokraten, die Killer schicken. Und das ist ja eigentlich das, was sie vorwerfen, was auch wieder spalterisch ist, dieser Vorwurf.
Natürlich.
Ja. Sondern es sind Einzeltäter bis jetzt gewesen und ich meine, es gibt halt einfach sehr unstabile Gemüter, die sehr intensiv und aggressiv auf politische Polarisierung reagieren.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Wir haben es anfangs gehört, kurz nach dem Anschlag hat sich Donald Trump überraschend gemäßigt geäußert. Hat sich das Narrativ bereits wieder geändert, Isabel?
Also am Montag waren die Töne schon wieder etwas anders. Mhm. Also die Sprecherin Catherine Leavitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, hat ganz klar die Demokraten beschuldigt, gesagt, sie hätten den Angreifer aufgehetzt mit einer aggressiven politischen Rhetorik.
I could go on and on, but again, when you have people in positions of power that are saying things like this every single day for years, you are inspiring violence by people who are already mentally ill.
Dabei ungesagt bleibt natürlich, dass Trump seinerseits natürlich ein Meister der Polemik, der Demagogie ist.
Ist das seine Taktik jetzt, politisch Kapital daraus zu schlagen?
Also er konnte ja extrem politisches Kapital aus dem Anschlag im Juli 2024 schlagen. Damals war er Präsidentschaftskandidat, mhm. Er war in der Opposition sozusagen. Heute ist die Situation eine andere. Er regiert, er ist in der Regierung und er hat Probleme. Mhm. Umfragen zeigen, er war noch nie so unbeliebt wie in diesen Tagen. Unter 40% sind noch einverstanden mit ihrer Amtsführung. Der Iran-Krieg ist extrem unpopulär. Die Benzinpreise sind hoch. Er hat sein Versprechen, die Inflation zu dämpfen, nicht eingelöst. Und die Leute sind allgemein mit der wirtschaftlichen Entwicklung unzufrieden. Und das ist immer ein sehr schlechtes Omen für eine Regierungspartei. Das werden die Republikaner in den Zwischenwahlen im November auch zu spüren kriegen. Jetzt kann dieser Anschlag im Hilton Hotel, können sie da noch Boden gut machen? Ich bezweifle es. Also sicher wird es die engsten MAGA-Anhänger, und davon gibt es immer noch viele selbstverständlich, mobilisieren. Sie bestätigen, dass eben böse Mächte es auf den Präsidenten abgesehen haben. Aber das hilft ihnen nicht, weil die Koalition, die Präsident Trump 2024 wiedergewählt hat, ist am Auseinanderbrechen. Also vor allem die unabhängigen Wähler, die jungen Wähler, die Latinos, die Afroamerikaner rennen regelrecht weg von Trump. Und das werden die Republikaner spüren.
Da reicht also ein Sympathiebonus nach einem versuchten Anschlag eben nicht, um das.
Ich glaube nicht, dass das im November sehr relevant sein wird.
Ja. Und inwiefern müssen aber die Demokraten schauen, dass jetzt auch nach diesem versuchten Attentat auf die gesamte Regierung Trump eben richtig reagiert?
Das Attentat hilft den Demokraten natürlich nicht. Ja. Das kann man schon so sagen. Die Demokraten sind in Siegeslaune, weil die Umfragen und auch einige lokale Wahlen weisen doch darauf hin, dass sie im November mindestens die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen werden. Und sie machen sich sogar Hoffnungen, die Mehrheit im Senat zurückzugewinnen, wobei das ein sehr schwieriges Projekt ist. Aber ja, sie sind euphorisch gestimmt. Sie müssen aber auch aufpassen, dass sie nicht zu euphorisch werden, weil ihr Image ist immer noch sehr schlecht. Die Partei ist etwa so unbeliebt wie Präsident Trump. Aber was das genau heißt, also ich erwarte nicht einen Erdrutschsieg oder ist eher nicht zu erwarten, aber doch, sie werden ganz sicher Boden gut machen können im November. Aber wie stark, das ist eine andere Frage. Es ist ja auch nicht Trump, der zur Wahl steht, sondern republikanische Abgeordnete und Senatoren.
Isabel, vielen Dank.
Danke dir, Nadine.
Das war unser Akzent, und diesen und weiteren Podcasts sowie NZZ-Artikel könnt ihr neuerdings ganz bequem im Auto hören, über Apple CarPlay oder Android Auto. Wie das geht, die Infos findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nadine Landert, bis bald.